So, hallo, mein Name ist Bianca Kastel und ich will euch heute mal ein bisschen was erzählen zu dem Thema Luca an sich, zu der Thematik Luca-Track und anderen Gefahren. Ich sollte vielleicht mal kurz erzählen, wer ich eigentlich bin, was ich eigentlich tue. Ihr findet mich unter dem Pseudonym B. Kastel bei Twitter und bei Mastodon. Jetzt kann ich noch dazu sagen, dass ich eine gewisse Expertise in diesem Bereich habe. Also eigentlich bin ich Frontend-Entwicklerin aus Stuttgart tatsächlich, bin aber inzwischen seit 7 Monaten Projektmanagerin im Bereich digitale Kontaktnachverfolgung für das Gesundheitsamt Bodensee-Kreis. Das heißt, ich betreue tatsächlich eigentlich Vollzeit ein Gesundheitsamt bei der Thematik digitale Tools. Ich bin Teil des Teams LucaTrack, zu LucaTrack später mehr. Und ich habe gestern auch gesprochen im Ausschuss Digitale Agenda zum Thema Clustererkennungs-Apps im Bundestag. Also ja, ich glaube, ich kann euch da relativ viel dazu erzählen, auch auf einem relativ hohen Niveau. Heute soll es so ein bisschen mehr um IT-Security gehen. Ich werde aber vorher jetzt noch ein bisschen versuchen einzuordnen, was denn bei dem Thema eigentlich wichtig ist. So nebenher noch so ein vielleicht Erfolgserlebnis, weil man hat immer so ganz den Eindruck, dass Gesundheitsämter irgendwie nicht so wirklich in der Digitalisierung angekommen sind. Das kann ich für mein Amt nicht behaupten, denn wir sind innerhalb von 7 Monaten in einem agilen Softwareprojekt, das voll remote geht, inzwischen komplett digital und arbeiten auch inzwischen mit einem Gesundheitsamt über GitLab zusammen in der Projektkommunikation. Also auch das geht, wenn man das einfach mal macht. So, ich will noch kurz zu Beginn ein bisschen was zum Contact Tracing sagen, weil es auch vielleicht so die Begründung ist ja, wir brauchen jetzt Luca, dann wird das Contact Tracing besser und das brauchen wir unbedingt. Und dann können wir auch sagen, wir machen ein bisschen weniger IT-Security, weil es ist ja viel wichtiger, dass wir Kontakte nachvollziehen können. Das ist nur bedingt richtig, denn Kontaktnachverfolgung ist eigentlich nur dann effizient, wenn sie Geschwindigkeit hat und wenn sie noch mehr Geschwindigkeit hat. Denn was wir eigentlich unterbrechen wollen, sind Infektionsketten. Und wenn man da ein bisschen zu spät kommt, hat man ein Problem, weil sich dann noch mehr Infektionsketten bilden und man dann nicht nur einer Infektion hinterherrennt, sondern vielleicht schon mal drei oder so. Deswegen behauptet Luca zwar, dass es eine schnelle, lückenlose Kontaktrückverfolgung im Austausch mit Gesundheitsämtern gibt, aber man muss dazu sagen, sie brauchen ja die Gesundheitsämter. Und das wiederum heißt, da passiert in dem Amt normalerweise sehr viel. Also wenn ein Amt bei einer Corona-Infektion zu arbeiten beginnt, passiert es immer mit dem Test. Also es kommt ein positiver Test rein. Das Amt erkennt, ja, ist positiv. Wir müssen die Person kontaktieren, ihm irgendwie mitteilen, dass sie Corona-positiv ist. Man wird dann versuchen, die engen Kontaktpersonen zu ermitteln. Das sind also die Personen, die das höchste Infektionsrisiko haben, weil sie zum Beispiel im gleichen Haushalt wohnen. Und man versucht, diese Kontaktpersonen zu isolieren. Und erst dann kommt man zu dem Punkt, dass man vielleicht mit Luca anfängt, ja, genauer in so Ereignisse zu gehen. Und das fragt sich natürlich wahrscheinlich, wie lange dauert sowas? Die Erfahrung aus dem Amt, in dem ich arbeite, sind, dass wir eigentlich sehr schnell sind. Wir kriegen das eigentlich hin, dass wir innerhalb von Stunden nach dem Testeingang die Leute auch angerufen und isoliert haben. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr einen normalen PCR-Test macht, also so einen tiefen Rachenabstrich und im Labor Auswertung, dass der Test, ihr macht ihn am Tag 1, also am Tag 0 und am Tag 1 ist das Ergebnis dann über Nacht quasi da. Und wir kriegen zumindest hin, dass wir diesen ganzen Verwaltungsworkflow an dem gleichen Tag durchhaben, also inklusive Papierkram. Und jetzt fragt man sich, ist es normal, wenn man jetzt sagen würde, man hat einen Tag Verzögerung, kann dann Luca-Daten gleich analysieren. Naja, ich habe heute gefragt, ob es normal ist. Nicht wirklich. Also die meisten Ämter, die in der Kontaktnachverfolgung arbeiten, brauchen doch durchaus relativ lang Zeit, um die Kontaktpersonen zu kontaktieren. Also wenn die sie in einem Tag hinkriegen, dann sind sie schnell. Meistens sind es 2 Tage, 3 Tage, länger als 4 Tage sind es dann doch in der Hauptzahl. Das sind irgendwie 80 Stimmen, also ist nicht ganz repräsentativ, aber ihr seht, wo die Richtung hingeht. Also ein Amt, das halt nach mehr als 4 Tagen anfängt, Kontaktpersonen zu kontaktieren, und das sind jetzt nur die Personen, die tatsächlich der Inner Circle von diesem Infektionsgeschehen sind, die dann noch anfangen würden, so Looker-Daten zu analysieren, die haben nicht mehr wirklich mehr eine Chance, mit diesem ganzen Looker-System überhaupt irgendwie einen positiven Effekt zu erreichen. Und jetzt fragt man sich, naja, warum eigentlich Looker, wenn die meisten Ämter eh irgendwie es vom zeitlich gar nicht hinkriegen und von der Arbeitslast gar nicht hinkriegen? Naja, man hat irgendwann mal angefangen im März zu sagen, yeah, Öffnungen und wuhu, jetzt brauchen wir Looker, dann können wir öffnen. Das hat ein gewisser Herr Smudo sehr gut verkauft damals zur richtigen Zeit. Ging die Inzidenz runter, wir waren so bei eher 35. Und da gab es so den Hoffnungsschimmer am Horizont zu sagen, ah ja, jetzt brauchen wir noch eine App, dann wird alles cool. Aber naja, das ist irgendwie nicht so ganz so. Looker wurde auch verkauft mit der Vision, ja, jetzt gibt's wieder, man kann wieder in die Gaststätte, man kann wieder Konzerte machen, weil man hat jetzt eine Cluster-Nachverfolgung. Was sind denn eigentlich jetzt Cluster? Cluster sind erstmal so Infektionsgeschehen, bei denen mehr als eine Infektion quasi passiert. Nur sind die Looker-Daten ja erstmal nur Check-ins. Das heißt, ich weiß nur, wer zur gleichen Zeit am gleichen Ort eingecheckt hat oder wer dort quasi mit Check-in und Check-out war. Ob es jetzt da aber Ansteckungen gab und wie wahrscheinlich das war, also wie hoch das Infektionsrisiko war, steht ja da nicht drin. Das heißt, alle Looker-Abfragen, die man machen kann, sind erstmal nur Möglichkeiten für Cluster. Es ist nicht direkt, dass man sagen kann, es ist ein Cluster, sondern man muss natürlich erstmal bewerten, war das überhaupt wahrscheinlich, dass da was passiert ist. Und es ist erstmal nur eine Liste von möglichen Ereignissen, bei denen etwas passiert sein könnte. Deswegen ist das so ein bisschen, ja, Clustererkennung würde ich jetzt mal nicht sagen, es ist eher nur so eine, ja, eine Reihe von Möglichkeiten, bei denen man gucken könnte, was da war. Man könnte jetzt auf die Idee kommen zu sagen, na, guck mal, wenn ich jetzt all diesen Cluster-Möglichkeiten hinterhergehe, dann habe ich doch auch die Möglichkeit, das dann irgendwie alles nachzuvollziehen. Nur ist es halt so, wenn man mal durchgeht, sich überlegt, man hat jetzt zum Beispiel einen Zeitraum, der relevant ist von 4 Arbeitstagen. Also meistens ist es so, dass man sich ansteckt, dann ist man 2 Tage vielleicht noch in der Latenzzeit und ist dann in 2 Tagen an dem Punkt, dass man Symptome hat und sich dann vielleicht testen lässt. Also sagen wir mal, es sind 4 Arbeitstage. Dann hätte man vielleicht den Weg im Nahverkehr hin und zurück. Man war dann vielleicht mittags essen, hat 2 Einkäufe, war 2 Mal in irgendwelchen Kulturveranstaltungen, wenn das Ganze jetzt wieder quasi voll geöffnet würde. Und dann sind wir schon bei 16 solchen potenziellen Clustern und das pro Fall. Und das ist dann schon, wenn man das jetzt mal hochrechnet auf eine gewisse Anzahl von Fällen, zusätzlich mit Kontaktpersonen nicht so wirklich effizient ist, einfach mal durchzugehen. Sondern man muss natürlich schon genau gucken, wo war denn überhaupt ein Risiko. Und bei dieser Risikobewertung ist Looker eher sehr rudimentär, weil man hat halt eine Location, aber man weiß zum Beispiel jetzt auch nicht direkt, das haben sie, glaube ich, gestern noch eingebaut, zu sagen, es gibt einen Innen- und Außenfilter, also ich sage, kommt es beim Innenbereich und Außenbereich, aber das sind halt nur so rudimentäre Parameter, anhand von deren man gucken kann, wie denn das Risiko überhaupt gewesen sein kann. Meistens ist es so, dass Gesundheitsämter dann halt gucken, okay, wo war die Location? Wir fragen die Indexperson, kannst du dich noch erinnern, als du da und da warst, war da irgendwas komisch? Und dann sagt die Indexperson, ja, das war irgendwie so eine dunkle Kellerbar, die war relativ stickig. Dann würde so ein Gesundheitsamt sagen, oh, das ist aber jetzt eine komische Situation. Da würde ich mal gern gucken, ob da vielleicht doch ein Risiko war. Und dann würde man vielleicht noch bei der Location nachfragen, war zu dem Zeitpunkt das und das. Und erst dann, wenn man erkennt, da war ein Risiko, würde man das mal vielleicht als Cluster mit hohem Risiko klassifizieren und diesen Daten erstmal nachgehen. Also einfach Daten anfragen, macht kein Gesundheitsamt, weil die muss man ja irgendwie bewerten, protokollieren, dass man sie bewertet hat. Das wäre auch nicht zielführend. Genau. So, also, um das mal kurz zusammenzufassen, es ist nicht sonderlich zielführend, das Nadel im Heuhaufen-Problem mit mehr Heu allein lösen zu wollen. Und eigentlich ist Looker erstmal nur eine Ansammlung von Daten. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Daten einfach nur die Anhäufung von Daten irgendwie weiterhelfen soll, muss ich euch enttäuschen, das wird so nicht funktionieren. Das Weiß ich aber jetzt auch nicht so ganz, ob die Luca-Leute das ganz verstanden haben, dass sie ja erstmal nur Daten liefern und nicht direkt verwertbare Infektionsdaten in Anführungszeichen. Gut. Aber es wäre doch jetzt schön, wenn es dann so eine App gibt, die vielleicht dann ein bisschen mehr kann. Naja, klar, es gibt eine App, die hat eine Anbindung an die Testinfrastruktur, die weiß, welche Person positiv war. Die hat eine erweiterte Detektion, die kann den Abstand messen und hat Check-ins. Die hat eine Risikobewertung in der Historie, die sagt, bei welchen Check-ins oder an welchen Tagen ein Risiko bestand. Sie warnt andere und sie hat ein gutes Kontakttagebuch. Und es ist nicht die Luca-App, sondern die Corona-Warn-App. Deren Modell der Risikoermittlung ist besser, ist feingradiger und ist natürlich, Corona-Warn-App ist erstmal als Softwareprojekt wesentlich stabiler und sie ist auch viel datensparsamer. Also ja, warum jetzt halt die Luca-App als die Lösung softwaretechnisch bezeichnet, um Dinge pandemisch zu lösen, ist, wenn man es genau betrachtet, nichts ganz zu halten. Es ist natürlich so, dass die Luca-App Personendaten erhebt, was die Corona-Warn-App nicht tut, aber eigentlich, wenn man jetzt mal von dieser Personendatengeschichte absieht, ist das, was die Corona-Warn-App bietet an technischen Möglichkeiten, um überhaupt irgendwie technisch auf dieses Problem einzuwirken, wesentlich fortgeschritten. Genau, so, jetzt haben wir eine kleine Erfrischungspause einerseits für mich, aber ich würde vielleicht mal so den ersten Fragenblock scannen und überlegen, was ich dazu sagen kann.
Die erste Frage, die dazu kam, war beim Check-in mit Luca, ob da immer das Datum auch mit vorhanden ist. Ich würde mal vermuten, ja, aber ja.
Ja, also bei den Luca-Check-ins ist quasi immer vorhanden Datum Check-in und Check-out-Zeit. Jetzt ist es so, dass bei den Checkouts gibt es noch eine Besonderheit. Du kannst Apps auschecken, aber zum Beispiel Schlüsselanhänger und Kontaktformulardaten nicht. Das heißt, du hast eigentlich immer nur eine valide Check-in-Zeit, aber nicht immer eine Check-out-Zeit.
Gut, das würde auch voraussetzen, dass alle Leute beim Verlassen der Location auch daran denken, auszuchecken.
Genau.
So, die andere Frage ging um also Kontaktverfolgung allgemein. Bei der herkömmlichen Kontaktverfolgung wird da auch erhoben, ob man gearbeitet hat und was man gemacht hat und in was für einem Umfeld? Die Frage war nämlich,
Ist.
also die Frage war genau gesagt, dass es stimmt, dass das gar nicht gemacht wird.
Nee, also das kann ich nicht bestätigen. Es kommt drauf an, sagen wir mal so. Es gibt in Deutschland 401 Gesundheitsämter. Die haben eine sehr unterschiedliche Art und Weise, wie sie einerseits mit der Geschwindigkeit, mit der sie arbeiten und auch mit der Art und Weise, wie sie Daten erfassen. Ich kann von meinem Amt sagen, dass wir eigentlich sehr genau das berufliche Umfeld erfassen. Wir versuchen auch die Infektionsmöglichkeiten genauer zu erfassen. Also wir fragen Leute natürlich explizit, ob sie genau wissen, woher sie das quasi haben. Das ist natürlich immer schwer zu sagen, weil ja, man hat ein Virus irgendwo her und kann das natürlich schlecht einschätzen. Aber das wird bei uns erhoben. Es wird auch erhoben, der Beruf, sofern er relevant ist für die Infektion. Und andere Parameter, die für den Krankheitsstatus einer Person relevant sind. Also wir haben, glaube ich, eine sehr gute Datenerfassung, ist aber nicht überall so.
Ja, ähnliche Kerbe geht jetzt mit der Kontaktnachverfolgung oder die allgemeine Sinnfrage kommt da. Gibt es einen magischen Inzidenzwert oder einen R-Wert, bis zu dem man sagen kann, dass die Kontaktnachverfolgung überhaupt noch gut funktioniert? Oder gibt es einen Tipping Point, den man festmachen kann, wo man sagen kann, okay, ab dem Punkt können wir es auch bleiben lassen, weil da kriegen wir keinen Fuß mehr auf den Boden?
Das kann man jetzt so genau nicht sagen, weil es kommt auch wirklich auf die Kapazitäten von der jeweiligen Nachverfolgungsbehörde in Anführungszeichen an. Was wir so als Indikator immer sehen, ist, wie viele von den Kontaktpersonen werden nachher zu einem Fall. Das klingt nach einer nicht so positiven Entwicklung, aber wenn wir merken, dass viele von den Personen, die wir dann als Kontaktperson haben und die später positiv getestet werden, schon quasi kennen. Also wenn wir wissen, wir haben Leute, die sind isoliert worden und sind in der Isolierung erst positiv geworden, dann haben wir ja zumindest einen Eindämmungseffekt geschaffen. Und das ist eigentlich so für mich zumindest ein Indikator, wo man sagen kann, es bringt zumindest was, weil wenn wir jetzt viele von diesen Fällen hätten, von denen wir keine vorherige Geschichte kennen, dann würden wir einfach ein diffuses Infektionsgeschehen haben und halt quasi eigentlich diese ganze Lage auch nicht wirklich kontrollieren können. Und aktuell ist es so, dass wir zwar sehr, sehr viele Haushalte haben, aber dass wir da durchaus auch mal eine relativ gute Nachverfolgung haben, dass wir ungefähr wissen, woher sich dieses Infektionsgeschehen abzeichnet. Also das ist eigentlich so, kann man deswegen schlecht an Inzidenzwert festmachen, ist auch ein bisschen davon abhängig, ob man weiß, wo das herkommt. Also wenn man zum Beispiel eine Infektion in einer Kita hat, die sich dann in ganzen Stadt verteilt, dann ist es halt, klingt es viel, aber wenn man das unter Kontrolle hat, ist es besser handhabbar als viele kleine Infektionsherde. Ja, komplizierte Frage auf die Antwort, aber so könnte man es vielleicht sagen.
Gibt es zweimal die Frage, also nochmal anschließend an die Geschichte mit der Kontaktnachverfolgung, fragt der Frank, ob er das jetzt richtig verstanden hat, dass Luca keinen Sinn macht, weil die Ämter so langsam sind, dass sie schneller als in 4 Tagen sowieso nicht hinterherkommen. Oder anders gefragt, priorisiert ihr, wo ihr Kontaktnachverfolgung macht? Also, oder es ist, also. Kann man allgemein sagen, Kontaktnachverfolgung macht immer Sinn, weil man klappert die Leute ab, oder gibt es da macht man, setzt man da Kriterien auf, wo man sagt, ja, da kehren wir jetzt hinterher, weil wir kriegen es eingefangen, oder da können wir eh nur noch einmal grob informieren und fertig.
Es kommt so ein bisschen darauf an, ob man erkennt, dass da vielleicht ein größerer Ausbruch war. Also wenn man feststellt, es gibt da Zusammenhänge, die dann irgendwie in ein Zentrum führen, quasi rückwärts gedacht, dann ist es schon ratsam, das noch genauer aufzuklären. Wenn man jetzt aber feststellt, dass man jetzt nur irgendwie ja, so Infektionszusammenhängen kriegt, die sich irgendwie im privaten Umfeld abgezeichnet haben, irgendwie unter einer Familie zum Beispiel, wird man jetzt nicht so genau nachgehen, aber wenn man feststellt, okay, man hat jetzt irgendwie eine Infektion, man hat das Ende der Kette gefunden und geht dann irgendwie zwei Stufen vorher irgendwie, es war dann doch eine Infektion irgendwie in der Schule, dann würde man vielleicht das noch ein bisschen genauer rückwärts analysieren, um herauszufinden, ob es da vielleicht noch andere Beziehungen gibt, die man übersehen hat, um dann quasi wieder in die Zukunft zu kommen. Ja, so kann man es sagen.
Da hat es eine schöne Frage, die jetzt möglicherweise wieder an das Thema Luca wieder jetzt enger anknüpft. Und ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt weitergeht in den Folien und im Thema, aber möglicherweise ist es eine gute Überleitung sogar. Luca wirkt ja damit, dass das Zettelchaos an den Locations damit obsolet wird. Wie soll man denn mit Luca arbeiten, wenn man gar nicht davon ausgehen kann, dass alle Leute ein Smartphone haben, beziehungsweise ein Smartphone dafür auch nutzen wollen?
Naja, das Luca-System bietet ja quasi, sie versuchen ein System zu sein für alle. Das heißt, sie bieten sowohl die Möglichkeit, mit Apps sich einzuchecken, also Android und iOS, auch mit einer Web-App und haben auch Schlüsselanhänger, dazu komme ich später logischerweise auch noch. Und es gibt halt auch so ein Kontaktformular. Das ist eigentlich so als eine Variante gegeben, wo einerseits die Location dich einchecken kann. Also man sagt, die Location hier füllt einen Papierzettel aus und ihr könnt es nachher ins Luca-System übertragen. Oder es gibt halt so ein Self-Check-in in so einer Art Terminal. Also es ist eigentlich das Luca-System so gedacht, für alle der Daten trog zu sein.
Noch mal eine Sinnfrage, das trifft jetzt Luca vermutlich genauso wie alle anderen Tracking-Geschichten auch. Nach der Definition von einer Location, also Beispiel große Geschäfte, Baumärkte und Ähnlichem, wo man sich, also in Baumärkten hat man mitunter, kann man zu bestimmten Zeiten ja das Gefühl haben, man verläuft sich und man trifft stundenlang keine Menschenseele, weder Verkäufer noch andere Kunden. Und dann wäre, also inwiefern ist, wie ist da die Sinnhaftigkeit gegeben, oder wie definiert man denn eine Location, dass danach mit der Information überhaupt noch was Sinnvolles angefangen werden kann?
Also im Prinzip ist es so, eigentlich müsste man so eine Location so kleinteilig wie möglich definieren. Also im Prinzip ist es bei einem Restaurant zum Beispiel so, da geht es um Tische. Also Menschen sitzen zusammen an einem Tisch, also haben sie auch ein gemeinsames Infektionsrisiko. Wenn man jetzt anfängt, einen Baumarkt als Ganzes zu definieren, ist es halt relativ sinnfrei, weil da gibt es wenig, wie gesagt, man kann sich aus dem Weg gehen oder würde man sich nicht gegenseitig gefährden. Ich würde aber so sagen, dass wenn man anfängt, zum Beispiel den Osnabrücker Zoo mal eher zu unterteilen in das Affenhaus zum Beispiel oder irgendwelche Indoor-Areale, wäre das sinnvoller, weil da wäre eher ein Risiko, wenn die kleinteilig genug sind, als zu sagen, den gesamten Außenbereich. Weil der gesamte Außenbereich des Osnabrücker Zoos ist so, ja, der ist groß genug. Also das sollte man immer so kleinteilig wie möglich machen, damit ein Gesundheitsamt unter Umständen auch auf die Idee kommen kann, okay, ich nehme den Tisch 1, Tisch 2 und 3 dazu, weil die sind in der näheren Umgebung. Und man geht quasi eher vom Kleinen ins Große, um zu sagen, okay, ich erweitere es noch auf einen gewissen Rahmen, der dann noch ein Risiko hatte.
Und vermutlich trotzdem so wenig, dass die Leute nicht davon genervt sind und es irgendwann bleiben lassen mit der Ein- und Auscheckerei. Die Gratwanderung ist wahrscheinlich schwierig. Es gab jetzt hier noch einen Punkt einmal zu der Software, zu SORMAS, wobei ich das jetzt überhaupt nicht einordnen kann. Ich hätte jetzt gesagt, das packen wir im Zweifelsfall nochmal ans Ende des Vortrags. Es sei denn, dir sagt das Stichwort jetzt unmittelbar sofort was.
Ja, schon. Nee, wir haben noch kein SORMAS. Ich habe aber gerade zwei in Entwicklung. Also ich habe ein offizielles SORMAS X zum mit der API spielen und noch eins zum Testen mit der API spielen. Also wir entwickeln da eher gerade auf. Wir machen einen Umstieg auf API-Ebene, damit die Leute währenddessen arbeiten können und sie nicht Daten hin und her kopieren müssen. Genau.
Dann ist die Runde, glaube ich, fragentechnisch für den Augenblick mal gesättigt. Dann sind wir gespannt, wie es bei dir weitergeht im nächsten Kapitel.
Ja, jetzt wird es dann natürlich ein bisschen technisch. Das hat ja alle wegen der Technik da. Ich kenne euch doch. Kommen wir mal zum Thema Luca-Architektur. Das Luca-System ist eigentlich, will es sein, ein zentraler Datentreuhänder. Das heißt, du gibst ihnen vertrauensvoll deine Daten und sie sehen davon eigentlich gar nichts, weil es ist alles verschlüsselt und sie heben eigentlich für dich auf Check-ins und Kontaktinformationen. Und man kann durchaus sagen, dass Luca versucht, alles so weit wie möglich zu zerstückeln. Und das sieht man dann auch in so wunderbaren Architekturen wie dieser hier. Das ist jetzt mal die Architektur von einem Check-in. Könnt ihr auch bei Luca nachgucken auf der Webseite von denen. Es gibt oben so ein bisschen Krypto. Das muss ich jetzt nicht verstehen, weil alles, was irgendwie exploitet wurde, hat gar nichts mit Krypto zu tun. Und dann gibt es so Bereiche, die zum Beispiel beim Check-in, man hat den Check-in den QR-Code von der App, der sich jede Minute ändert, der dann die Kontaktdatenreferenzen verknüpft und dann einen QR-Code generiert, den präsentiert man dann im Scan-Vorgang, gibt es eine Checksumme, der wird dann mit dem Public Key des Venues verschlüsselt und daraus wird dann eine Check-in-Trace-ID an den Server zentral übermittelt. Das heißt, der Server weiß auch zentral, dass ich eingecheckt wurde. Und der Server sagt dann am Ende, hey, guck mal, du bist jetzt auch erfolgreich eingecheckt. Also das ist die komplizierte Variante, wie dieser Luca-Check-in funktioniert. Man erkennt auch, es gibt also wirklich eine zentrale Instanz, die alle Check-ins besitzt. Und es sind quasi zwei Ebenen beteiligt. Einerseits der User selbst und das Venue. Das heißt, wenn auch ein Gesundheitsamt diese Daten entschlüsseln will, muss einerseits der User das, also der User muss es nicht direkt freigeben, weil es wird ja nicht mit der User-ID verschlüsselt, sondern immer muss es die Location freigeben. Also ein Gesundheitsamt kann nicht sagen, ich gebe mir mal alle Luca-Check-ins, sondern es muss immer sagen, gib mir von dieser Locations die Check-in und dann fragt man die Location an, die sagt dann, hier ist mein Schlüssel, also hier, ich entschlüssel dir die quasi, gebe die frei und erst dann kann ein Gesundheitsamt auch diese Check-ins zu dieser Location einsehen. Also es ist eigentlich ein ja, Papierlistenprinzip im Digitalen, man musste früher auch immer bei der Location anfragen und ihr dann fragen, ja, guck mal, kannst du mir die Papierliste geben? Und das ist hier quasi auch so, weil die Location einen Location-Schlüssel quasi eingeben muss. So, also das heißt, wir haben durchaus viel Sicherheitsebenen dort drin. Dieser ganze Kryptozeug, wie gesagt, ist gar nicht mal so, ich weiß nicht, ob der schon mal irgendwie geknackt wurde, ist jetzt aber auch nicht so wichtig, weil wir haben den eigentlich noch nie irgendwie gebraucht, um mit dem Luca-System irgendeinen Schindluder zu treiben. Wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, diese Daten hier zu bekommen, ist es eigentlich so, dass es im Grundprinzip so ist, dass die User-History ist eigentlich nur auf dem Endgerät des Users vorhanden. Der schickt dann sein Guest-Data-Transfer-Object an den Luca-Server. Das ist also quasi die User-History, die man hat. Ich war da und da an dieser Location. Und man kriegt eine TAN. Die TAN wird dann an das Health Department übermittelt. Der tippt die dann ein und kann dann quasi das Guest-Data-Object entschlüsseln. Und aus diesem Guest-Data-Transfer-Object kann man dann quasi diese einzelnen Traces sich dann wieder zurückgeben lassen. Dieser Teil mit dem weitere Traces dann dazu zu finden, ist jetzt mal nicht so entscheidend für das, was ich nachher erzähle. Aber man sieht schon, es wird versucht, alles in Einzelteile zu zerlegen, damit es für Luca nicht nachzuvollziehen ist, was die denn eigentlich da so haben. Es ist alles irgendwie verschlüsselt und man braucht eigentlich relativ viele Ebenen, um auf irgendwelche Sachen zu kommen. Sollte man meinen, grundsätzlich. So, denn theoretisch klingt das alles relativ sicher. Es sind Teile, die durchrotieren, also dieser QR-Code, den ihr bei diesem Luca-QR-Code seht, der rotiert jede Minute. Und es gibt sehr viele dezentrale Teile, also nicht sehr viele, es gibt zumindest einen dezentralen Teil der User-History und es gibt noch die Location als weitere andere Instanz, die jetzt quasi nicht zentral ist. Und es gibt noch das Gesundheitsamt, logischerweise, aber das Gesundheitsamt, das ist das Spannende, dass sich die einen gemeinsamen Schlüssel teilen. Das heißt, alle Gesundheitsämter werfen ihre Schlüssel in einen Topf und haben dann einen gemeinsamen Tagesschlüssel, was ein bisschen ungewöhnlich ist für ein Verschlüsselungskonzept. Aber das ist da tatsächlich so. So, das war die Schnellfassung von, wie Luca theoretisch funktioniert. Bevor ich dann dazu komme, was dann daran eigentlich schief ging, als wir Luca-Track gefunden haben. Vielleicht gibt es dazu jetzt gleich schon ein paar Fragen.
Es gibt nochmal eine technische Frage, aber nochmal anknüpfend an den ersten Teil. Bezieht sich auf die Corona-Warn-App. Möglicherweise bist du da ja auch firm. Also wir hatten ja darüber gesprochen, dass es also dass so eine Location möglichst feingranular sein soll. Gleichzeitig sollte es die Leute nicht nerven. Nutzt die Corona-Warn-App bei dem Location-Check-In, kombiniert sie das irgendwie mit dieser Peer-Erkennung, mit dieser Nähen-Erkennung? Oder macht die auch einfach nur in Anführungszeichen Location eingecheckt? Ja, nein.
Also das Exposure Notification Framework läuft bei der Corona-Warn-App ja quasi immer. Das kann man jetzt nicht direkt irgendwie explizit ausschalten, sondern es ist eher, das Veranstaltungs-Check-In ist so gedacht, dass es eine weitere Ebene ist, die dir die Möglichkeit gibt, unabhängig von der Nähe zu einer Person bei einer Location, wenn man dann eingecheckt war, zu sagen, es gab eine zeitliche Überschneidung mit dieser Location. Also angenommen, du bist in einer großen Gaststätte und würdest dann auch nach einer Person, die infektiös war, dort einchecken in einem gewissen Zeitraum. Also es gibt quasi eine Nachlaufzeit von einer halben Stunde bei der Corona-Warn-App, die dann sagt, okay, da war jemand vor dir, der war infektiös, den hast du nicht direkt gesehen, aber die Person hat wahrscheinlich, weil sie infektiös war, eine gewisse Menge von Aerosolen ausgestoßen und es ist dadurch ein Risiko vorhanden, weil du eine halbe Stunde später auch noch an dieser Location warst. Also die Corona-Warn-App berücksichtigt auch diese Aerosol-Nachlaufzeit, was Luca zum Beispiel nicht macht. Luca macht einen exakten Match. Und das ist deswegen schon eine andere Ebene, weil diese Distanzerkennung läuft eh immer, aber die Check-in-Erkennung läuft quasi auch noch mit einer Nachlaufzeit bezogen auf die Aerosole.
Nochmal eine Corona-Warn-App versus Luca-Frage. Die Corona-Warn-App, die funktioniert ja auch offline. Zumindest wenn man abschnittsweise mal offline ist, tut es nicht weiter weh. Wie schaut es bei Luca aus? Muss man für den Check-in zwingend online sein?
Weil die, also bei der Luca-App ist es so, dass das Backend ja quasi verifiziert, dass du eingecheckt warst. Also, dass du eingecheckt bist. Also, Bei Lukas ist es so, du checkst dich ein, kriegst einen 200 zurück quasi und bist dann eingecheckt und der Ticker läuft. Und auch beim Checkout schickst du quasi wieder ein Checkout-Signal und kriegst wieder zurück, dass du ausgecheckt warst. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, so ist es logischerweise. Und ich habe die Route gerade nicht im Kopf. Ich weiß aber, dass es eine Check-in-Route gibt, die explizit so formuliert ist. Die mussten gewisse Rückantwort geben, sonst funktioniert es nicht. Das heißt, bei Lukas ist es tatsächlich immer offline nicht möglich. Und die Corona-Warn-App ist eh so gestaltet, dass sie sagt, ich speichere das eh nur in meiner lokalen Historie und gleiche das dann ab, wenn ich wieder Internetverbindung habe.
Okay, dann ist die Runde hier fragentechnisch mal für den Augenblick wieder gesättigt und wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Ja, genau. So, also wir haben dieses grundsätzliche Konzept der Luca-App gesehen und dachten uns, das sieht doch irgendwie ganz, ganz sicher aus. Und ja, bisher haben wir das Krypto-Konzept auch nicht irgendwie Brute-Force-mäßig angegriffen. Aber es gibt so ein paar Merkwürdigkeiten. Wir fangen mal an mit so Sachen, die offen liegen. Am 24. März hat Tobias Rabenstein, den wir dann später auch nochmal kennenlernen werden, von dem wir auch nochmal hören werden, gefunden, dass diese ganzen Scanner der Luca-App, die waren offen. Das heißt, man konnte also ein Scanner ist die Möglichkeit, den QR-Code einzuchecken in der Luca-Location. Das heißt, bei Luca ist es so gedacht, dass du kannst dich einerseits selbst einchecken, musst aber auch die Möglichkeit haben, Personen einzuchecken, weil zum Beispiel Schlüsselanhänger können ja sich nicht aktiv einchecken mit der Kamera, sondern die müssen eingecheckt werden. Nun ist es so, dass halt Luca dann anfangs alle Scanner-URLs offen gelassen hat. Das heißt, du konntest dir einfach die URL nehmen und konntest quasi für andere Locations beliebig Leute einchecken bei denen. Also wenn du jetzt fies warst, konntest du sagen, okay, ich mag jetzt meinen Konkurrenten nicht und check bei dem irgendwie massenhaft Leute ein, weil mir langweilig ist. Was auch die Folge war, dass der aktuelle Check-in-Count, der gesamte Check-in-Count, per API komplett offen waren. Das heißt, du konntest von jeder Luca-Location die komplette Auslastung in Echtzeit nachvollziehen. Einfach so, du musstest nur den QR-Code kennen und hattest quasi von den ganzen Luca-Locations in Deutschland eine Echtzeit-Auslastungsanzeige, was ja ist jetzt irgendwie halt schon ja ein bisschen sorglos, wie man halt damit umging. Nicht so, dass wir den Luca-Leuten nicht ab und zu auch schon Dinge sagen, die kaputt sind, aber sie reagieren auch nicht unbedingt immer schnell drauf, wenn man ihnen nicht sagt, dass es wirklich grob kaputt ist. Das ist jetzt so eine mittelschwere Geschichte, würde ich mal sagen, aber einfach halt nicht konsequent drüber nachgedacht. Aber wie gesagt, 24. März gemeldet in deren GitLab und irgendwann halt 2 Wochen später gefixt, also war denen wohl auch nicht so wichtig. Ich fände es jetzt schon irgendwie ein bisschen gefährlich, so Check-in-Counts von Locations offen zu lassen, die auch sensibel sind, wie irgendwelche ja, religiösen Einrichtungen, also von Synagogen, den Check-in-Count immer zu sehen. Schwieriges Thema. Speziell mit manchen Hintergründen. Naja, gut. Kommen wir zu LucaTrack. LucaTrack haben wir LucaTrack genannt, weil man braucht dafür Sicherheitslücken immer coole Namen und weil Luca App und LucaTrack und das ist ja eigentlich eine Tracking-Sicherheitslücke, deswegen ist das Ding LucaTrack. Und wir haben das quasi Mitte April offengelegt, haben das irgendwie so am Wochenende vorher gefunden und waren dann so am Wochenende damit beschäftigt, das irgendwie sinnvoll zu artikulieren, was denn eigentlich das Problem ist. Und auch zu überlegen, wie kann die Strategie sein, dass den Luca-Entwicklern der Firma Nexenio Culture for Life entsprechend eindringlich zu signalisieren, dass das wohl ein richtiges Problem ist. So, also, was fangen wir mal an? Der Luca-Schlüsselanhänger ist das analoge Gegenstück zur Luca-App. Der Schlüsselanhänger ist gedacht als einfache Alternative für Nutzerinnen, die kein Smartphone haben und regelmäßig Luca-Standorte besuchen. Das ist die PR-Aussage zum Luca-Schlüsselanhänger. Der Luca-Schlüsselanhänger ist im Prinzip nur ein QR-Code. Ja, ist nur ein QR-Code. Und Jetzt gehen wir mal in die Details rein, die es bei Luca gibt. Es gibt bei Luca die Möglichkeit, also es ist bei Luca so, dass jeder Check-in wird zu einer mit ein, ist mit einer Trace-ID auffindbar. Der wird quasi mit einer User-ID, das sind quasi deine Kontaktdaten, und einem Tracing-Secret zu einer Trace-ID. So kann man das sagen. Und man kann anhand von der Trace-ID wieder den Check-in finden. Das heißt, wenn man am Ende den Check-in sucht, braucht man nur die Trace-ID kennen und kann dann quasi in dem System die Trace-ID wieder finden. Soweit, so gut. Man braucht dann quasi noch den Tracing-Secret dazu, der dann von dem jeweiligen Gast quasi ausgetauscht wird. So, dieser Tracing-Secret ist das, was die Apps eigentlich immer durchrotieren, weil sie generieren ja jedes Mal den QR-Code neu. Aber wie ist denn das jetzt bei den Schlüsselanhängern? Der QR-Code ist ja statisch. Das heißt, das ist ja irgendwie, gibt es ja keine Veränderung. Ja, wir gucken mal ein Security-Konzept. A static badge cannot provide the same security guarantees as a guest app. Ja, okay. During check-in, the scanner front-end learns the badge tracing secret. Aha. And performs tasks that would normally be done by the guest app. Okay, also wir stellen fest, auf diesem QR-Code steht eigentlich alles drauf, was wir wissen, um die Historie von diesem Ding auszulesen. Wir haben ja die User-ID, wir haben das Tracing-Secret. Steht beides fest auf dem QR-Code drauf. Ja, und das ist eigentlich so in Kürze mal formuliert, wie Luca-Check funktioniert. Denn man kann natürlich bei dem Luca-System, wenn wir jetzt diese User-ID und das Tracing-Secret haben und den quasi aus dem QR-Code auslesen, auch wieder an das Luca-System zurückfragen. Guck mal, gib mir mal zu diesen Tracing-IDs in einem gewissen Zeitraum das Ergebnis zurück. Das heißt, man kann fragen, ja, diese Tracing-ID sowieso in den Zeitraum sowieso. Sag mir mal, wo die war. Und das ist eigentlich in Kürze gesagt, das, wie Luca-Track funktioniert hat. Ja, funktioniert. Man kann sagen, es funktioniert immer noch. Bloß halt ganz anders. Und ja, wie kommt man auf sowas oder wie baut man sowas erstmal nach? Naja, man liest das Security-Konzept, man spielt so ein bisschen rum und stellt dann fest, also Tobias hat es quasi so gefunden, dass er festgestellt hat, naja, die Scanner-ID, also der Scanner bei dem Luca-System ist eigentlich auch nur eine Webseite. Das heißt, diese Webseite kann man auch fragen in dem Moment, ja, guck mal da, hier wird die User-ID und der Tracing-Secret ausgelesen. Man setzt einfach nur den Breakpoint im Browser und sieht dann die User-ID und das Tracing-Secret. Und man muss dann nur noch das Gegenstück dazu finden, was dann einfach nur zu dieser User-ID und diesem Tracing-Secret die entsprechenden Daten ausgibt, und es gibt dazu einfach einen API-Endpoint, wo man sagen kann, gib mir mal die Tracing-IDs, die man dann halt noch entsprechend mit einem Zeitparameter verquicken muss, um eben zu dieser Trace-ID einen gewissen Zeitraum zu kriegen. Und das Ganze sieht dann schlicht und ergreifend so aus. Am Ende, man hat hier ein QR-Code, nimmt den QR-Code, extrahiert daraus das User-ID und Tracing-Secret, macht dann so ein bisschen ja, eine Batch-Verarbeitung auf den Server und sieht dann hier die Locations, an denen man im Luca-System war. Dass wir jetzt hier wild durch die ganze Bundesrepublik gegangen sind, ist einfach nur dem geschuldet, weil wir halt einfach ja, einen Test-QR-Code brauchten, Testschlüsselanhänger brauchten, den wir sinnvoll befüllen konnten. Es wurden dabei keine echten Daten abgegriffen, sondern es ging einfach nur darum, es zu demonstrieren. Und ja, das ist Luca-Check. Eigentlich mal nicht so kompliziert, aber irgendjemand hat vergessen, darüber nachzudenken, was dann passieren kann, wenn man diese beiden Teile von so einem System, einerseits die User-ID und das Tracing-Secret und halt noch diesen anderen API-Endpoint miteinander zusammenbaut, um Dinge auszulesen. So, jetzt hatten wir natürlich so ein bisschen ein Problem. Wir haben da was gefunden, das war grob kaputt. Und jetzt wollten wir erstmal wissen, Wie schlimm ist denn das eigentlich gewesen? Sternfeste sind über 100.000 Schlüsselanhänger gewesen zu dem Zeitpunkt. Man liest da halt so ein bisschen bei den jeweiligen Landkreisen durch. Die haben dann Pressemeldungen und sagen dann, ja, wir haben jetzt 30.000 Schlüsselanhänger bestellt. Ja, Grüße nach Warndorf. Die anderen haben 10.000 bestellt, dann gibt es irgendwelche, die haben 40.000 bestellt und da denkst du dir dann so, ja, shit. Diese ganzen Dinger sind jetzt quasi in Hardware kaputt und in dem Moment, wo du dieses Exploit hast, stellst du fest, ja, die sind alle gefährdet. Jetzt in diesem Moment. Und was machen wir denn jetzt? Also wenn wir jetzt irgendwie eine Xenio mal so wieder mal so lieb sagen, übrigens, da ist so ein kleiner Bug, könnt ihr den mal kurz fixen. Dauert es wieder 14 Tage, aber in den 14 Tagen könnt ihr irgendjemand diese Dinge exploiten. Also haben wir uns auf einen anderen Weg entschieden, das zu machen. Wir haben schlicht und greifend Xenio an Aiden Security Incident Team eine nett geschriebene Mail geschickt, haben aber auch die Datenschutzbehörde in Berlin in Kenntnis dazu gesetzt, damit es ein bisschen mehr Nachdruck bekommt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass Nexenio auch relativ schnell sich die Thematik angeguckt hat. Und es war halt so ein bisschen, hat schon ein bisschen so gebrannt, in Anführungszeichen, aber sie haben zumindest mal reagiert. Und am Ende gab es halt dann dazu, dass wir so ein bisschen in der Presse waren. Eigentlich quer durch die Reihe, zumindest in der ganzen Netzpolitik. Und es hat auch dazu geführt, dass der große CCC gesagt hat, sorry Leute, so geht's nicht. Wir brauchen jetzt für die Luca-App eine Bundesnotbremse. Weil das Ding ist grob kaputt. Und wenn es so weitergeht, wird es auch nicht besser. Ja, und das war Mitte April. War relativ spannend, so diesen ganzen Medienrummel da mal mitzumachen, weil ja, so den Exploit in so einer Größe hatte ich auch nicht mitgemacht. Wir haben das so responsible wie möglich gemacht, aber wir wussten natürlich auch, dass da halt Dinge einfach kaputt sind und dass man jetzt nicht einfach irgendwie das so in dem entspannten, ja, bitte lieb und so weiter, sondern die mussten das wirklich auch schnell beheben, sonst wäre auch nichts passiert. Es hat auch dazu geführt, dass sich das BSI das Thema Luca ein bisschen genauer angeguckt hat und es hat jetzt auch so ein bisschen mal noch, ja, es gibt so ein paar andere Sachen, die noch kaputt sind. Das war aber Luca Track und ich glaube, ich würde jetzt dazu noch ein paar Fragen beantworten, bevor ich dann so zu anderen Sachen komme. Genau.
Ja, unmittelbare Frage dazu. Ich verstehe, ich zitiere mal, ich verstehe nicht, warum es eine offene API gibt, um diese Daten abzurufen. Gibt es dafür irgendeine Notwendigkeit?
Ja, tatsächlich, es gibt die Notwendigkeit, dass du deine User-Historie, die Traces kannst du, das ist der Witz bei der Nummer, die Traces kannst du, wenn du einen Schlüsselanhänger hast, sollst du im Sinne der DSGVO, Paragraph 15, hast du eine Historie im Sinne der DSGVO, die du einsehen können musst und unter Umständen bearbeiten können musst. Deswegen gibt es diese API, um diese Traces wieder abzurufen. Wobei, weil sie ja eigentlich sollten die nur lokal auf dem Gerät existieren und bei dem Schlüsselanhänger wiederum ist es nicht möglich, das zu tun, weil der Schlüsselanhänger ist ja kein Device, was Informationen enthält. Deswegen gibt es diesen Endpoint überhaupt, damit im Sinne der DSGVO es eine Möglichkeit gibt, von Schlüsselanhängern die Historie auszulesen und möglicherweise zu löschen. Das ist der Grund dafür. Jetzt heißt natürlich, dass dann bei Nexenio, ja, das haben wir nur wegen des GVO gemacht, ist schön, aber man hätte das natürlich auch noch irgendwie absichern können mit zum Beispiel einer TAN, die da auf diesem Schlüsselanhänger auch aufgedruckt ist, aber das Ding ist halt einfach offen rumgelegen. Also es ist tatsächlich eine Schlampigkeit. Man hat es vielleicht gut gemeint, irgendwie gedacht, man würde allen es irgendwie recht machen wollen, hat sich aber nicht wirklich genau überlegt, was es denn eigentlich für Auswirkungen haben kann.
Damit hast du die nächste Frage quasi schon halb beantwortet. War nämlich, wo passieren denn solche, also an welcher Stelle ist jemand denn falsch abgebogen? Also wo passieren solche Fehler im Entwicklungsprozess, Spezifikation, Projektmanagement, beim Coden, beim Testen oder nochmal ganz woanders?
Also ich habe bei dem Produkt Luca das Gefühl, dass Dort wird abgebogen viel in die Richtung, man hat ein Grundkonzept, was grundsätzlich nicht ganz falsch ist. Also diese App-Geschichten sind, dadurch, dass sie immer die QR-Codes ändern und so weiter, sind relativ sicher. Auch diese Verschlüsselung ist im Kern relativ sicher, aber es gab dann so diese Anbauten dazu, die man dann nicht konzeptionell berücksichtigt hat. Also zum Beispiel private Treffen ist so ein Thema. Die eigentlichen normalen Check-ins sind relativ sicher abgesichert, die privaten Treffen sind es nicht. Die Schlüsselanhänger sind nicht richtig sicher abgesichert und wollte halt noch ein Add-on schaffen, wo man sagen kann, wir sind für alle da. Genauso bei den Kontaktformularen, die sind einfach nur zusammengewürfelt, man kann da eintragen, was man will, aber es gibt halt noch ein Add-on für Leute, die jetzt weder Schlüsselanhänger noch App haben, um es allen recht zu machen. Und bei dem ganzen Konzept Luca fehlt so dieses gut durchdachte Konzept, was hat denn Funktion X eigentlich für Implikationen? Das sieht man, glaube ich, bei allem, was die tun. Muss man so sagen. So die Erfahrung, die ich da mit denen habe, auch immer mit irgendwelche Sachen gefixt werden, dann meistens bauen wir dann irgendwie ein neues Loch rein, bloß halt irgendwie anders. Und ja, ist halt irgendwie spannend, denen zuzugucken, wie sie gerade immer darauf reagieren.
Ja, anbauen ist immer schwieriger als gleich vom Konzept von vornherein drin haben. Eine Frage, die. Moment. Ah, ja. Wird es für Luca Konsequenzen haben, dass das Qualitätsmanagement da in irgendeiner Form geschlafen, geschlampt oder was auch immer hat?
Uns ist nichts bekannt, aber die Konsequenzen sind insofern ja, dass Luca sich ja auch rechtfertigen muss. Also ich war ja auch Teil einer Anhörung im Bundestag, wo auch diese Fragen in diese Richtung gestellt wurden. Da ist schon insofern unangenehm, weil man sich da rechtfertigen muss. Luca musste sich sowohl rechtfertigen im Abgeordnetenhaus in Berlin, als auch im Bundestag, glaube ich, zweimal. Wobei das halt immer so ein bisschen, man hat immer so das Gefühl, dass bei Luca, es gibt da schon auch Fans der App, die das dann immer so ein bisschen gerade bügeln. Also bei Luca Jack heißt es halt dann irgendwie so, ey, guck mal, die haben ja noch eine Funktion gehabt, die ist für die DSGVO wichtig gewesen. Ja, die kannst du zwar machen, die Funktion, aber du musst sie halt auch richtig machen. Und dieses, dass Dinge immer nicht sauber gemacht werden, wird verkauft Luca immer so PR-mäßig als, ja, danke für den Hinweis, wir fixen das und wenn ihr das uns lieb und nett immer sonst irgendwie sagt, dann machen wir das auch schnell irgendwie. Aber man sieht ja irgendwie an der Geschichte, dass wenn man das in denen nicht eindringlich sagt, dann passiert auch nicht immer unbedingt was. Genau.
Okay, das wäre es, glaube ich, für den Augenblick an Fragen, wenn ich das richtig sehe.
Dann gibt es mal noch so ein paar Sachen, die wir vielleicht noch sagen können, die noch kaputt sind. Check-ins. Ich weiß nicht, ob ihr es vorgestern mitbekommen habt. Das Pen-Kollektiv hatte die Lucy-App herausgebracht. Eine Möglichkeit, um effizient sehr viele Check-ins zu erzeugen. Und jetzt stellt man sich die Frage, wie funktioniert denn das? Naja, man kann bei Luca, normalerweise, wenn man einen User registriert, muss man den per SMS verifizieren. Nur ist es so, das konnte man sowohl in der Web-App einfach den Code-Teil auskommentieren, das kann man glaube ich immer noch, als auch in der API über den Umweg machen. Und dadurch hat diese Lucy-App hat jetzt quasi einfach diese Generierung von diesen ganzen Usern ja, automatisiert. Dadurch, dass es halt möglich war und konnte dann ganz schnell viele User anlegen, die du dann auch mit dem weiteren Endpunkt beliebig einchecken konntest. Das heißt, dass sowohl das Anlegen von Usern als auch den Check-in zu irgendeiner Location quasi in eins gepackt, hast halt dadurch einfach eine Massenverarbeitung von User-Anlegen und Einchecken gebündelt. Das ist nichts anderes, was die Lucy-App quasi macht. Es ist insofern für ein ja, Gesundheitsamt am Ende ist glaube ich, nicht, würde es, glaube ich, von Luca auch gefiltert werden. Das ist aber eigentlich quasi nur so ein Thema, was zeigt, dass diese ganze Geschichte von wir wollen datensparsam sein und haben keine verifizierten Daten versus wir haben verifizierte Daten, wollen aber, können nicht datensparsam sein, dass dieser Spagat, den Luca machen will. Sie wollen einerseits datensparsam sein und verifiziert, man muss sich für eins entscheiden. Also entweder man verifiziert Dinge sauber, dann ist man aber nicht mehr zwangsläufig datensparsam, oder man ist datensparsam, hat keine Verifikation. Also dieser Konflikt, in dem sich Luca befindet, ich weiß nicht, wie sie den mal auflösen wollen, aber da treten sich manchmal gegenseitig auf die Füße, auch wahrscheinlich in absehbarer Zukunft. So, und dann gibt es jetzt noch einen sehr lustigen, ja, was heißt sehr lustigen, sehr, sehr weirden Proof of Concept, was noch so alles geht, wo wir gerade wieder bei dem Thema waren, Anbauten. Ursprünglich gab es bei Luca ja nur offizielle Check-ins. Und diese offiziellen Check-ins haben ja nur die Möglichkeit, dass du dich als User mit der Übermittlung an den Server quasi anmelden kannst. Jetzt gibt es auch noch private Treffen. Private Treffen sind dazu da, dass die nicht an den Server ermittelt werden und quasi nur in deine Historie angezeigt werden. Das ist also quasi, wenn du ein privates Treffen anlegst, generierst du quasi einen QR-Code, den andere einchecken können und siehst dann auch, wie deine Gästeliste war. Jetzt stellen wir sich mal vor, man baut einen QR-Code, der diese beiden Eigenschaften miteinander verbindet. Dann hat Markus Mengs etwas gebaut, was sehr lustig ist, so anzusehen. Ich muss es kurz erklären. Man sieht es vielleicht ist irgendwie nicht so ganz gut. Ich gucke mal, ob ich das noch irgendwie größer kriege. Ja. Also, was hat Markus Mengs hier gebaut? Er hat einen QR-Code generiert, der ist sowohl ein privates Treffen als auch ein offizieller Check-in. Und der führt dazu, dass du, wenn du dich mit diesem QR-Code eincheckst in der Luca-App, zwar einen Hinweis bekommst, guck mal hier, ich bin zwar ein privates Treffen, aber du bist quasi in einer offiziellen Location eingecheckt. Und dadurch, dass du sowohl ein privates Treffen als auch eine offizielle Location ist, kannst du über den, sieht man quasi hier, kannst du auch auslesen, wer sich da eincheckt. Also du hast nicht mehr diese Verschlüsselung der Person, die sich da eincheckt, weil es ein privates Treffen ist. Du hast aber eine offizielle Location, in die du dich einchecken kannst. Also du hast quasi diese beiden Prinzipien gegeneinander ausgehebelt. Und ja, das ist halt wieder so ein Thema. Du musst nicht wirklich in das Krypto-Konzept reingehen. Du musst einfach nur auf den Aufsätzen, die in diesem Luca-System sind, irgendwo halt einen Hebel finden, wo irgendwas kaputt ist. Und hier wurde dann einfach dieses private Treffen und der Check, ob es eine Location ist, einfach nicht sauber miteinander geprüft. Und man hat jetzt quasi einen QR-Code, der beide Möglichkeiten in ziemlich unsinniger Art und Weise ermöglicht, einfach die Kontaktdaten doch wieder auszulesen, weil die Bedingung für das Luca-System war eigentlich, dass die Veranstalter die Kontaktdaten nicht sehen, wenn jemand eincheckt. Und das ist jetzt hier quasi widerlegt worden, weil man jetzt doch wieder alles sehen kann. Genau. Das waren so zwei Dinge, die jetzt noch ja, bei Luca halt einfach aufgrund von dieser Zentralität relativ seltsam sind. Also man hat einerseits die Möglichkeit gehabt, was ich glaube ich ganz gut zeigen konnte, war, einerseits ist das System halt auch dadurch, dass es zentral Dinge speichert und man irgendwo noch einen Hebel dafür finden muss, ganz gut zugänglich für so Hacks, die jetzt gar nicht in die Tiefe gehen müssen, sondern die einfach nur konzeptionelle Dinge finden müssen, um halt einen Zugang zu finden. Diese Check-in-Geschichte, dass die nicht sauber abgesichert war mit der oder nicht sauber abgesichert ist im aktuellen Zeitpunkt mit der Verifizierung der Telefonnummer, ist halt wieder dieses Kombination von datensparsam versus verifiziert. Luca behauptet, sie machen beides. Sie haben verifizierte Daten, wollen aber datensparsam sein. Das können sie auch nicht irgendwie sein. Und Ja, diese Geschichte von Markus Mengs ist dann auch so ein bisschen angestückeltes Feature. Also ich glaube, dass diese private Treffenfunktion wurde wahrscheinlich dann irgendwann mal initial wahrscheinlich nur mit offiziellen Check-ins geplant und hat dann halt noch diese private Treffenfunktion eingebaut und dann halt irgendwo wieder vergessen, Dinge gegeneinander abzusichern und kann jetzt quasi hier diese ganzen Geschichten miteinander verquicken und dadurch hat man eine neue Lücke geschaffen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich noch habe hier. Ah ja, ich habe ein Abschlusszitat, bevor wir dann nochmal in Fragen gehen können. Für mich hat Luca so einen Eindruck, dass es inzwischen ein arg seltsames Pseudo-Open-Source-Projekt geworden ist, bei dem eine Community aus Gesundheitsämtern und Security-Expertinnen einem Privatunternehmen dabei helfen muss, die hohen Marketingversprechen irgendwie einlösen zu können und dafür Lizenzen zu kassieren. Denn bisher habe ich, glaube ich, persönlich und auch in der Arbeit mit meinem Gesundheitsamt und dem, was ich sonst tue und was andere auch viel tun, ist nicht nur ich genannt, Tobias Rabenstein, Team LukaTrack, ein paar Leute, die mir sonst noch einfallen, wo ich jetzt niemanden explizit nennen will, aber das Zitat hier ist jetzt in dem Fall von mir, weil gerade die Frage im Chat war. Das Produkt Luca wird durchaus durch solche kritischen Einwürfe wie LukaTrack in gewisser Weise zumindest etwas weniger kaputt, als es aktuell ist. Und es ist nur relativ komisch, wie Luca auf diese durchaus konstruktive Hilfe manchmal reagiert. Genau. So, ich glaube, ich will jetzt noch ein paar Fragen beantworten. Dann, bevor ich habe dann sonst nur genau weiter, wenn die Infos passt. Gut.
Die Frage-Queue ist momentan relativ leer. Es wird zwar gerade getippt noch. Stichwort Pseudo-Open Source. Die App ist ge-Open Source, der Server nicht. Ist das richtig?
Sie haben alles offengelegt. Man sieht sie auch ab und zu relativ fleißig irgendwie in einem Commit eine neue Version rausbringen. Also es wirkt so ein bisschen, als würden sie das Repository so ein bisschen. Es gibt den öffentlichen Teil wohl und es gibt halt einen, wo sie drin entwickeln. Also es wird, glaube ich, nicht auf dem Repository entwickelt, das bei GitLab ist. Weil da ist immer nur ein Commit Richtung Version X. Das ist so ein bisschen ungewöhnlich. Es kann auch sein, dass sie es so entwickeln, aber ich glaube, so ist es nicht. Genau.
So, also ja, noch eine Rückfrage nochmal. Eventuell habe ich nicht kurz hingehört, als du gesagt hast, geht LukaTrack jetzt noch? Und wenn nein, wie haben Sie es gefixt, wenn diese DSGVO-Anforderung weiterhin erfüllt ist?
Sie werden sich unter Umständen vielleicht nochmal auf die Füße steigen, wenn Sie jetzt die DSGVO-Anforderungen wieder einbauen müssen, weil die wollen Sie wieder einbauen. Das Thema mit LukaTrack ist, dass der Weg, wie der ursprüngliche Exploit funktioniert, so jetzt anders funktionieren muss. Es gibt aber noch andere Wege, LukaTrack quasi nachzubauen. Aber die Details dazu werde ich jetzt nicht erwähnen.
Wir dürfen also auf den Nachschlag gespannt sein, sozusagen.
Naja, ich glaube, es ist spannend, wenn sie diese Funktion wieder ins Frontend einbauen, wieder aktivieren, wie sie die absichern werden, wenn dann feststellen werden, okay, jetzt machen sie sauber oder nicht sauber. Da kann man relativ gespannt sein, denke ich.
Du hattest ja jetzt direkt mit dem, zumindest mal mit dem Incident-Team der Luca-Hersteller zu tun. Die Frage ist, viele Luca-Kritiker berichten von aggressiver Kommunikation von Seiten der Luca-Leute. Kannst, Strich, willst du dazu irgendwas sagen oder mal etwas neutraler formuliert, wie waren denn eure Erfahrungen, als ihr euch bei denen gemeldet habt?
Also ich habe persönlich keine Probleme mit den Luca-Leuten. Das sei jetzt so, wie es ist. Ich will aber die PR-Geschichten nicht kommentieren. Das sollen, glaube ich, mal andere beantworten für mich, wenn die Probleme mit den Leuten haben. Also ich persönlich kann sagen, es war fair. Wir waren fair zu ihnen. Sie waren dann auch fair zu uns. Ich würde jetzt aber nicht wir waren nicht so sehr begeistert ob der PR-Interpretation nachher, weil man kann natürlich als Unternehmen auch sagen, okay, man hat eine Verantwortung für Daten. Wurde darauf hingewiesen, dass es eine grobe Sicherheitslücke gab. Man hätte da auch ein bisschen professioneller reagieren können und nicht in eine Richtung, die dann sagt, da war nichts. Das ist, so würde ich das mal formulieren.
Ich vermute mal auch, dass so eine Situation eine Menge verschiedener Ebenen hat. Einmal, wenn Techniker miteinander reden, dann, wenn die Leute dazukommen, die das Ding in irgendeiner Form konzipiert und sich so ausgedacht haben, da wird es dann schnell emotional, wenn einmal, wenn man einem sein Baby kaputt macht, und dann ist jetzt noch obendrauf natürlich Marketing und natürlich steckt eine ganz erhebliche Menge Geld drin. Auf der Seite, die da in Vorleistung gegangen sind mit Entwickeln und auf der anderen Seite, wo jetzt Lizenzen verkauft worden sind. Es gibt nochmal einen Bogen nochmal zurück zur Corona-Warn-App. Slightly off-topic, aber ich nehme es jetzt mal mit rein. Dass die Corona-Warn-App hat ja als Feature-Update unter anderem das Kontakttagebuch bekommen irgendwann mal. Kann das Gesundheitsamt inzwischen was damit eigentlich anfangen, mit dem Export aus dem Kontakttagebuch?
Es gibt die Möglichkeit, also die erste Möglichkeit des Kontakttagebuchs des Exportes war eine Mail. Das ist so eine Sache, die ich nicht empfehlen würde, Gesundheitsämter mit Mails zu bombardieren, weil das sind auch teilweise sehr persönliche Informationen. Was in Planung ist, was auch ein bisschen gestern aus der Sitzung im Bundestag rauskam, oder dem Fachgespräch im Bundestag rauskam, dass dort eine Schnittstelle in Entwicklung ist oder dass das stärker verzahnt werden soll. Das heißt, das wird professionalisiert, dass du auch aus der Corona-Warn-App wahrscheinlich in Zukunft dann dein Kontakttagebuch deinem Gesundheitsamt zur Verfügung stellen kannst. Aktuell ist es noch nicht in einer sauberen Art und Weise außer E-Mail vor möglich.
So, es wird gerade noch fleißig getippt.
Mehrere Teilnehmer tippen, oh Gott, nein. Genau, ich kann aber nachher noch kurz ein bisschen Werbung machen für Sachen, die noch interessant sind. Es gibt von Markus Mengs gibt's eine relativ gut gemachte Videoserie, wo er sehr genau auf mehr so Krypto-Sachen eingeht. Und dann gibt es auch noch, wenn ihr wissen wollt, was ich gestern im Bundestag erzählt habe, könnt ihr das auch unter diesem Link nachgucken. Falls ihr euch fragt, wie so ein Fachgespräch im Bundestag funktioniert, du kriegst irgendwie ein 4-Minuten-Statement, sagst dann irgendwas und kriegst nochmal irgendwie 3 Minuten Fragen. Das ist also sehr schnell durchgetaktet. Das heißt, wir haben jetzt hier relativ viel Zeit, das ausführlich zu besprechen. Im Bundestag ist es ein bisschen anders. Und wenn ihr auch noch weitere Sachen zum Thema Contact Tracing, Corona-IT und sonst irgendwie lesen wollt, habe ich auch noch 2 weitere Artikel in meinem Blog. Den letzten hat sogar mir damals Smudo gesagt, der Artikel sei so gut und ich habe von Smudo eine Mail bekommen, dass der Artikel so gut sei und er wollte mir dann Luca verkaufen. Das war Anfang März. Ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch will, aber that's it. Genau. Gut, das wäre jetzt das, was ich habe. Dann schauen wir, was noch an Fragen kam. Bundestag-Mitschnitt,
Die
genau.
Anbindung von Corona waren an die Faxschnittstelle.
Ich muss ja sagen, also ihr werdet lachen. Seit Anfang des Jahres gibt es keine Faxe mehr im Gesundheitsamt, außer für Funktionen und Bereiche, in denen es noch keine API-Anbindung gibt. Also wenn man zum Beispiel irgendwelche Felder hat, die neu sind, die erst in der API kommen, dann gibt es meistens noch einen Fax. Also für Virusmutationen zum Beispiel, als die noch nicht in der Datenbank drin waren, gab es einen Fax, weil irgendjemand hatte die Schnittstelle nicht schnell angepasst. Also wird ein Fax gemacht. So ist es leider.
Ja, als Fallback möglicherweise, ja, können wir es noch durchgehen lassen. Wagst du eine Prognose über die Zukunft der Luca Warn App? Also jetzt halt mal abseits von PR und der Politik, die jetzt da dranhängt und rein technisch, haben die eine Chance, da nochmal einen Fuß auf den Boden zu kriegen, das zu fixen, oder ist es broken beyond repair?
Also viel, was da kaputt ist, ist halt einfach schlicht und ergreifend Konzept kaputt. Und das ist halt, wenn du das fixen möchtest, musst du eigentlich sehr tief reingehen. Und dabei geht unter Umständen sehr viel kaputt. Und viele von diesen Fixes ist echt so, dass man versucht, irgendwie das nach vorne hin zu kaschieren, aber nicht die tiefer gehenden Probleme anzugreifen. Also ich glaube, das wird spannend zu sehen, wie sie das hinkriegen, das Produkt nicht aktiv selbst kaputt zu machen, aber doch alle Anforderungen zu erfüllen. Und ich denke, also man kann sich entspannt zurücklehnen, zugucken, was passiert, und man wird dann feststellen, dass da vielleicht nach dem ersten Umbau noch ein schneller nachkommen muss. Kann man jetzt mal so mit einer ganz, ganz entspannten Distanz angucken und einfach als Lehrstück betrachten.
So, ich spicke gerade nochmal. Es soll wohl erste Untersuchungen zu smarten Öffnungsschritten geben, die unter anderem auf Luca setzen. Wie schätzt du diese Bestrebung ein? Setzt man damit nicht Zeit, Mühe, Geld in den Sand oder hat es Chancen?
Ja, das Problem ist immer so ein bisschen, dass du, wie willst du auseinanderdividieren, dass genau eine Maßnahme etwas bringt, weil meistens werden ja mehrere Maßnahmen gleichzeitig gemacht. Also wenn man jetzt Luca nur als Luca einsetzt und sonst nichts macht, also keine Schnelltests zum Beispiel, dann wäre das ja auch irgendwie nicht sinnvoll. Ist ja auch irgendwie, also mir wurde im Bundestag, in dieser Anhörung, da schreibt man vorher einen Fragenkatalog dazu, die Frage gestellt, wie man jetzt irgendwie Luca gegen die Corona-Warn-App irgendwie vergleichen kann. Kann man halt schlecht, wenn eine Maßnahme eh immer wirkt und dann nochmal eine draufsetzt. Ist bei den Öffnungsschritten genau das Gleiche. Man sagt halt, okay, man öffnet, aber man weiß jetzt auch nicht, geht die Inzidenz generell runter, wird es da doch besser, weil man jetzt irgendwie durch Luca Dinge eindämmt. Ist alles so ein bisschen stochen im Trüben, stochen im Nebel, so rum.
Okay, ich habe noch ganz, ganz viele Dankes- und Applaus aus dem Chat, den man jetzt so nicht hört. Ich sehe schon, nächster Vortrag, Einspieler mit haustosendem Applaus. dann würde ich sagen, belassen wir es hier an der Stelle in der offiziellen Runde. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich nehme mal an, wem jetzt die eine oder andere Frage noch aufgeht. Du hast deine Kontaktdaten hinterlassen. Da kann man es probieren und wenn die Frage freundlich ist, dann und du Zeit hast, dann glaube ich, bist du auch diejenige, die da nicht Nein sagt und eine Antwort schickt.
Genau, so machen wir es.
Okay, dann allerseits nochmal einen schönen Abend und nochmal herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss.